Willkommen bei dem Panel-Topic Microsoft Data Platform in Deutschland, Quo Vadis. Wir sind hier zusammen mit einigen Kollegen und einigen Kunden, auch Microsoft direkt. Ich würde mal sagen, wir stellen uns mal kurz hier vor in der Runde und würden hier direkt mal beginnen.
Mein Name ist Oliver Engels, normalerweise hier im PaaS-Vorstand der deutschen Data Platform Community, aber auf der anderen Seite auch CEO der OA22 Data AG, einem Microsoft Gold Partner für BI.
Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Heinrich Philippi. Ich bin Director Application Platform und führe im Prinzip den Fachvertrieb für Application Platform, Data Platform hier in Deutschland.
Hallo, mein Name ist Stefan Kirner. Ich bin PaaS RGV in Karlsruhe und außerdem bin ich Leiter BI Solutions bei der Firma Innovex aus Karlsruhe.
Hallo, mein Name ist Klaus Höltgen. Ich bin hier Financial Director bei der PaaS. Bin heute in meiner Funktion als Design Solution Architekt bei Bayer da und insofern, ja, gebe ich an den Kostja.
Genau, Kostja Klein oder auch Konstantin Klein, komme von der Freudenberg IT, bin Data Platform MVP und auch wie der Oliver und der Klaus auch im PaaS Deutschland e.V. Vorstand und bei der Freudenberg IT eben auch als Gold Hosting Partner mit der Microsoft Plattform betraut.
Ja, sehr gut. Wie ihr wisst, Microsoft hat ein Fiskaljahr, das zum 1.7. beginnt und wir sind jetzt mitten in der zweiten Jahreshälfte, deswegen auch die Frage vielleicht direkt an den Heinrich Philippi direkt von Microsoft. Wie bewertet denn Microsoft die aktuelle Entwicklung? Wo steht Microsoft in diesem zweiten Halbjahr? Wie lief eventuell das erste Halbjahr? Alles was rund um die Data-Plattform.
Ja, wie sieht's aus? Wie immer ist es auch ein Geschäftsjahr, wo wir herausfordernde Zahlen haben. Die haben wir die letzten Jahre auch gekriegt. Und Microsoft wäre wahrscheinlich nicht so erfolgreich, wenn nicht jedes Jahr sehr herausfordernde Ziele gesteckt würden. So haben wir dieses Jahr im ersten Halbjahr ein gesundes Wachstum gehabt. Wir haben nicht ganz unsere Ziele erreicht, aber da sind wir sehr positiv, dass wir gerade mit dem Schwung, den wir jetzt sehen, der auch durch SQL 2016 kommen wird, das zweite Halbjahr so gut gestalten, dass wir unsere Ziele erreichen und auch ein gesundes Wachstum hinlegen. Mhm. Wir haben die letzten Jahre davor auch über 5 Jahre hinweg ein Wachstum von durchschnittlich 30% pro Jahr gehabt. Das muss man schon sagen, das ist riesig. Das zeigt eigentlich auch, wie sehr die Innovation, die wir in das Produkt reinbringen, dann auch sich letzten Endes dann im Marktumsatz reflektiert. Wenn man überlegt, dass das Marktwachstum ca. 6% im Durchschnitt ist, mal 7%, mal 6%, mal 6,7% oder wie auch immer, merkt man, dass wir schon seit Jahren deutlich den Wettbewerb hier Marktanteile abnehmen und das haben wir auch dieses Jahr vor. Und ich gehe davon aus, dass es auch so dann im Ausklang noch die 4-5 Monate, die wir haben, auch ein erfolgreiches Geschäftsjahr sein wird.
Ja, sehr gut. Die Kunden, die Partner von der PaaS direkt, eine Frage. Merkt ihr selbst, dass das eine größere Nachfrage kommt im Bereich SQL Server, aber auch die ganzen anderen Themen? Ja? Man hat ja jetzt auch bei Microsoft nicht nur jetzt den SQL Server als Data-Plattform, sondern man geht ja sehr stark in die Cloud. Gibt es da Themen, die im Moment sehr stark auch bei euch ankommen?
Also wir als Partner, wir leben natürlich auch ein bisschen davon, dass Microsoft da Innovation reinsteckt in seine Produkte und ich würde schon sagen, also wir haben schon viele Nachfragen, auch gerade wenn jetzt Big Data integriert wird, solche Dinge hat Microsoft eigentlich immer ganz gut verstanden, auch mal einfacher zu machen, begreifbaren Einstieg zu ermöglichen und ich würde schon sagen, wir begrüßen das sehr.
Ja, kann das auch nochmal unterstreichen, also ich denke gerade auch im deutschen Mittelstand, der ja eher auch so häufig ein bisschen klassisch verhaftet ist, sieht man aber, dass Bewegung reinkommt, dass die Nachfrage auch nach insbesondere auch hybriden Lösungen steigt und ich denke, da hat die Data-Plattform ja auch dann jetzt mit dem Launch von SQL Server 2016 viel Neues zu bieten. Gehe also auch davon aus, dass da das Interesse nochmal zusätzlich steigen wird.
Ja. Also ich sehe auch, dass wir eine erhöhte Nachfrage haben nach der Anbindung auch an die Azure Cloud, auch im Enterprise-Szenario. Wir sehen relativ viele neue Tools auf dem Markt, die es gilt einzusetzen oder auch zu kombinieren oder zu integrieren. Da wäre vielleicht auch direkt eine meiner ersten Fragen, wenn ich auch eine mal stellen darf, wie stellen wir uns denn diese Integration, sage ich mal, von Power BI und Reporting Services mit DataZen und diesen ganzen BI-Tools, die wir jetzt in einer Suite haben, dann in Zukunft in Kombination mit dem SQL Server mal vor? Also wo geht die Vision dahin?
Ja, gute Frage. Wo geht die Vision hin? Also wir sehen durchaus, dass gerade in diesem unstrukturierten Datenbereich NoSQL, Unstructured Data, sehr stark OSS, also Open Source Themen sind und dort eine extrem große Innovation ist. Da kommen ja auch diese Big Data Themen letzten Endes her. Sind auch interessant und sie bringen ja auch richtig eine Menge Mehrwerte für die Kunden. Jetzt sind wir per se nicht der OSS-Treiber an sich, aber man muss auch wissen, dass Microsoft eine Menge Entwicklungen macht, um sie auch wieder Open Source stellt, auch so eben in der Hadoop-Thematik. Das heißt, wir haben uns eine Partnerschaft mit Hadoop gegönnt. Wir entwickeln diese strategisch weiter, leisten Beiträge zu diesem Ökosystem und entwickeln natürlich auch, und das ist die Strategie, die wir haben, letzten Endes viele Produkte, die am Markt sind, screenen wir. Wir nehmen die gezielten Produkte dann eventuell auch in unser Portfolio mit auf. Und das, was wir machen, ist, wir versuchen es Enterprise-ready zu machen, also dann mit den Situationen zu versehen, die sie brauchen, wenn sie eine Verfügbarkeit haben wollen, wenn sie eine Reliability für ihre Situation haben wollen, um eben in einem Enterprise-Einsatz auch die Sicherheit zu haben, dass das Produkt nicht nur heute funktioniert, sondern auch A, ein Supporter ist und B, auch in Zukunft einen Mehrwert für sie bringt, für den Einsatz, den sie brauchen.
Also die einzelnen Integrationen und die einzelnen Tools, finde ich, das funktioniert auch super. Also das funktioniert in weiten Bereichen sehr unabhängig allerdings voneinander. Probleme haben wir eigentlich immer dann, sage ich mal, wenn wir die Tools miteinander vernetzen wollen. Früher war es mal ein SharePoint, der als Plattform dafür angegeben wurde. Jetzt geht es so ein bisschen Richtung Power BI, da haben wir dann das Problem, dass es in der Cloud ist, jetzt enterprise-mäßig noch bei uns noch nicht angebunden ist so richtig, dass man da jetzt noch gar nicht so richtig einsteigen kann und da wäre halt die Frage, wie das weitergehen soll, dass wir da unterstützt werden vielleicht auch.
Ja, also was Power BI betrifft, ist schon, dass da die Darstellung letzten Endes so ist, dass das über den Cloud letzten Endes gemacht wird. Da sehe ich momentan auch keine zwingende Änderung, dass wir das jetzt auch direkt on-premise anbieten werden. Die Datenhaltung ist per se on-premise, das heißt, das Rendering, die großen Sachen laufen eben in der Cloud, aber die Daten werden schon lokal gehalten, dass das Risiko aus meiner Sicht gar nicht so groß ist für die Kunden. Allerdings, Sie wissen, wir haben eine Cloud-First, Mobile-First-Strategie. Ja, ich glaube, das ist aber auch super wichtig, denn auch diese Strategie letzten Endes zeigt ja, was man braucht, um eben, oder was man letzten Endes machen muss, um dieser Strategie zu folgen. Das ist nämlich, dass man mit Daten umgehen muss. Ja? Und deshalb sehen wir auch diese große Innovation über eine große Bandbreite bei uns in unserer Plattform, eben um eben dann in der gesamten Data-Management-Umgebung, die on-premise wie auch in die Cloud reicht, eine Durchgängigkeit, das sind natürlich dann diese Vorteile, die man letzten Endes hat, dass wir nicht alles on-premise anbieten können auf der einen Seite, dass wir nicht alles ausschließlich in der Cloud anbieten auf der anderen Seite, ist sicherlich auch ein Stück weit verständlich, das wird die Zeit bringen. Trotzdem gehe ich davon aus, dass wir mit Power BI, mit der momentanen Architektur erstmal so weiterfahren werden.
Da fiel ja auch schon das Stichwort Enterprise Ready. Da hätte ich dann als anschließende Frage, wenn wir uns über die Data-Plattform auch speziell in Deutschland unterhalten, auch nochmal die Frage, fühlt sich da der deutsche Markt für die Microsoft Deutschland eben auch anders an als vielleicht einige andere Weltregionen? Weil das, was wir als Partner natürlich feststellen, ist, dass jetzt viel in die Data-Plattform reinkommt, was uns ein bisschen hilft, auch gerade bezüglich der Vorbehalte in Richtung Public Cloud. Dass es aber trotzdem scheinbar für uns als Partner gefühlt so ist, dass Deutschland da immer noch ein bisschen eine hinterherhinkt, sage ich mal, und ein bisschen eine andere Einstellung auch zum Bau der Enterprise-Lösungen hat. Spürt das die Microsoft Deutschland auch? Und inwieweit gibt es da, sage ich mal, eine spezielle Strategie auch für diesen vielleicht doch ein bisschen anderen Markt?
Ja, danke, Herr Klein. Sehr interessante Frage. Und in der Tat, Deutschland ist schon ein etwas anderer Markt als andere. SUSE hat hier in Deutschland angefangen und doch auch sehr, sehr viel bewegt mit SAP und dem ganzen Anspruch, selber Data Management machen zu wollen. Und als SAP-Country haben wir natürlich auch eine große Spezialität hier in Deutschland, der wir als Microsoft auch gegenüberstehen. Wir versuchen dem natürlich zu begegnen, dass wir da mit Qualität reingehen. Wir sehen aber auch, dass sicherlich die sagen wir, Anteile der Umsätze in anderen Ländern deutlich größer sind am gesamten Großkundenumsatz, den wir haben. Da sind wir nicht ganz so wie in anderen Ländern, aber deshalb holen wir, glaube ich, auch momentan sehr gut auf. Das ist eine gute Situation. Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal, das wir versuchen zu treiben und das jetzt, glaube ich, uns sehr, sehr stark zu Pass kommt. Und das ist eben dieses Thema der hybriden Architekturen, die nur wir sehr gut smart bilden können. Und wenn Sie mal die Cloud-Produkte auf dem Markt angucken und Sie gucken Enterprise-Business an, auch für Mittelstandskunden, dann werden Sie sicher sein, Sie brauchen eigentlich einen Hyperscale-Cloud. Dann gibt es nur noch relativ wenige, meines Erachtens 3 Anbieter. Ja, wenn Sie dann noch sagen wollen, ich will die Hoheit über meine Daten haben, dann sind es, glaube ich, nur noch 2 Anbieter. Und wenn Sie dann auch den Anspruch haben, hybrid zu werden, dann ist die Auswahl eigentlich nicht mehr so gegeben. Dann bleibt, glaube ich, nur noch eine Microsoft aus meiner Sicht übrig, wenn ich die Architekturen so richtig vergleiche. Und das ist der große Vorteil, den wir eben versuchen, mit unseren Kunden zu diskutieren und mit unseren Partnern gemeinsam im deutschen Markt voranzubringen.
Ich glaube, den Oliver müssten wir ja auch mal fragen. Du warst ja drüben auch auf der PaaS Summit. Jetzt gibt es zahlreiche Erneuerungen, die investiert worden sind in den SQL Server, gerade im BI-Umfeld. Besonders in den Reporting Services, da habt ihr einen sehr starken Fokus drin. Wie siehst du denn die Entwicklung generell, was die ganzen BI-Tools betrifft oder Reporting Services, was jetzt hineingeflossen ist? Jahrelang gab es da eher Stillstand oder weniger Entwicklung. Man hat den Fokus auf Schlagwörter wie In-Memory, auf der Relational Engine gehabt oder auch in Cubes In-Memory. Jetzt sind die Reporting Services dran. Vielleicht kannst du 2, 3 Sachen mal berichten oder diese Highlights, die du empfehlen könntest jetzt.
Ja, also grundsätzlich für die Benutzer, für die Kunden auch in Deutschland sind eigentlich 2 elementare Dinge. Wir haben ja eben schon über das hybride Szenario gesprochen, aber das, was momentan gerade stattfindet, ist ja, wir sind ja hier auf der SQL-Konferenz, wir haben dieses Jahr Launch-Jahr von SQL Server 2016. Das bedeutet, und es gibt einen schönen Claim, den wir aus einer USA mitgenommen haben, der heißt The Box is Back. Dafür gibt es auch nochmal nachher eine Channel 9-Sendung dazu, zu dem Thema. Aber was es bedeutet ist, dass, und das kommt auch, glaube ich, wieder ein bisschen auf das zurück, was du, Kostja, gesagt hast, dass wir natürlich in Deutschland relativ viele Unternehmen haben, die im Prinzip die Systeme von Microsoft, die BI-Systeme zum Beispiel von Microsoft halt on-prem fahren, dementsprechend Reporting Service im Einsatz haben. Und da tut sich halt jetzt ganz viel. Mit SQL Server 2016 kann man halt sagen, ja, die entsprechenden Erweiterungen, die Systeme als solches, wie ein Reporting-Server, wie ein Analysis-Server, die sind halt wieder da. Wieder da heißt nicht, dass sie mal irgendwie verschwunden sind, sondern dort wurde jetzt Investment reingetan, dort wurde das Product-Team im Prinzip, hat sich wieder spezifisch neue Features eingebaut, bei Reporting-Service zum Beispiel halt so, solche Dinge wie, dass sie jetzt auf verschiedensten Browser-Typen halt arbeiten, dass ich das ganze Mobility-Thema jetzt im Prinzip aufnehmen kann. Und ich denke mal, gerade für die deutschen Kunden, die dort ganz viel Infrastruktur mit SQL Server am Start haben, dass das für sie jetzt wirklich wiederum das Momentum ist. Und ich denke mal, ich glaube, wir hatten auch darüber gesprochen, wir haben uns auch mal die Gartner Quadranten angeguckt, ja, wo jetzt Microsoft steht. Und das ist zwar global, aber für uns als deutsche Unternehmen ist es natürlich auch, man hatte ja so die letzten Jahre, weiß nicht, ob die Microsoft das auch so wahrgenommen hat, aber wir hatten immer so ein bisschen das Gefühl, ist denn unsere Investition in den SQL Server noch wirklich sicher? Also ist das, was wir da an Geld reingesteckt haben, nicht eventuell vielleicht in den nächsten Jahren vergangen, weil sich Microsoft nicht mehr drum kümmert? Und ich denke mal, das haben wir jetzt zum Beispiel auch die Kollegen hier, die MVP-Kollegen aus Amerika mitgenommen, haben gesagt, Leute, das Produkt ist da, es lebt. Investment in Reporting Service, auch in die Ausbildung von Leuten, die Reporting Service zum Beispiel oder Analysis Service nutzen, ist einfach ein Investment, was auch weiterhin wertbeständig ist. Das, denke ich mir mal, ist eine Message, die sicherlich auch auf dem deutschen Markt sehr gut ankommt.
Die interessante Frage, die sich da vielleicht noch dran anschließt, jetzt gerade auch an die Microsoft Deutschland, wäre aus meiner Sicht, inwieweit auch dieses Data-Plattform-Thema, sage ich mal, auch wieder neu im Mittelpunkt steht. Weil mein Gefühl ist, dass es sehr, sehr viele spannende Szenarien und Kundenherausforderungen gerade in Bezug auf Datenherausforderungen gibt. Wir leben irgendwie in einem Datenzeitalter. Wir erzählen das ja auf unseren Veranstaltungen und Konferenzen schon viele, viele Jahre, immer mit gleichem Enthusiasmus. Aber ich glaube, in vielen Unternehmen kommt es jetzt eigentlich erst so richtig an, dass da eine ganze Menge auch an Potenzial und an Chance drin steckt. Und da wäre es ja auch interessant zu wissen, ich weiß, dass das Finanzjahr übergreifend vielleicht noch nicht ganz möglich ist, aber ich würde mich schon dafür interessieren, inwieweit die Microsoft Deutschland dafür dieses Kalenderjahr einfach auch große Ziele hat in Bezug auf das auch wieder nach außen tragen, also diesen neuen Enthusiasmus für die Datenplattform per se und natürlich auch das neue Box-Produkt.
Ja, auch eine gute Frage. Da spielen viele Dinge mit rein. Also Microsoft hat sicherlich seine Wurzeln nicht unbedingt im Datenbank-Business, wie einige unserer Marktbegleiter. Wir haben aber das Thema entdeckt und ich glaube, wenn wir sehen, dass dieses Thema ein integraler Bestandteil unserer Strategie ist, was es ja nun ist, wie wir das auch schon vorhin diskutiert haben, dann sind wir da nachhaltig dabei, weil da wetten wir unsere Zukunft drauf und ohne Cloud, ohne Data Management und Data Plattform geht es nicht. Die Kunden brauchen auch gerade die Enterprise-Kunden zwingend auch noch On-Premise-Themen. Da sieht man ja auch, dass wir spezielle Investments zu einer besonderen Art von Cloud hier in Deutschland machen. Ja, die unterscheidet sich ja auch signifikant von anderen. Es geht nicht darum, einfach nur Daten in Deutschland zu halten, sondern auch den Zugriff Dritter eben nicht zu machen, denn wenn ein Admin aus USA dann auf ein Rechenzentrum zugreift, ist genauso Datenexport gegeben. Das darf eben nicht sein, da unterscheiden wir uns. Weiterhin machen wir natürlich auch große Investments, ja, das heißt, wir werden jetzt mit dem Launch von SQL 2016 auch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit gehen. Wir werden sicherlich nicht die Strategie haben, so wie die SAP das macht, diese Marketingmillionen hier zu investieren. Das ist nicht ganz so das Ziel, eine Marketing-Schlacht zu machen, sondern wir wollen vielmehr bei den Kunden draußen gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und unseren Partnern eben dort in die Überzeugungsarbeit reingehen und die Nachhaltigkeit aufzeigen. Und wie wir auch heute von dem Herrn Thomas da gehört haben an der Keynote, wie die Entwicklung aussieht, glaube ich, kann auch jeder On-Premise-Nutzer sehr viel Vorteile von einer Cloud haben. Ja. Wir sehen schon über die Historie hinweg, wie der SQL-Server von der Qualität immer besser geworden ist. Ja. Und wenn man überlegt, dass das ab SQL 2000 jetzt bis dieses Jahr, was da für Innovation in diesem Produkt drinsteckt, ist da nicht sehr viel am Markt Vergleichbares zu finden. Die Vulnerabilities, also die Angreifbarkeit, ist die geringste in allen Datenbankplattformen, die am Markt angeboten wird. Insofern sind das viele Dinge, die da zusammenkommen und ich glaube, dass wir gerade durch eine Cloud-Situation diese Punkte noch weiter verbessern können und die On-Premise-Produkte noch besser für unsere Kunden machen, das Investment noch besser absichern können, ja, und eben auch die Langfristigkeit durch eine Koexistenz dieser beiden hinstellen, denn wenn man eine weltweite Cloud-Strategie hat und wir sehen, dass der Markt in Richtung Cloud deutlich geht, dann ist es wichtig, eben beide Teile zu haben. Wenn Sie keine gute ausgereifte Cloud-Strategie haben, dann glaube ich, stellt sich bestimmt die Frage, ist mein Investment in ein On-Premise-Produkt, wo ein Vendor keine Cloud-Strategie hat, eigentlich eine gute?
Jetzt sagst du, dass ihr keine Marketing-Schlacht machen wollt. Jetzt habe ich das Problem, ich sehe, Microsoft steht im Leadership bei Gartner für Databases, für BI, ähnliche Geschichten, das ist auch super, da kenne ich auch gut und finde ich auch super, ist auch zu Recht durchaus. Das Problem, was ich nur sehe, ist, in unserem Management zum Beispiel kommt diese Message nicht wirklich an. Aber was gedenkt ihr da zu tun? Weil das Ganze von der Technik aus aufzurollen, wird alleine auch Chancen verhindern, sage ich mal nicht, oder verlangsamen, zumindest sie in den Markt zu bringen.
Ja, das gibt schon einige Situationen, die wir bei Kunden und in der Akquise draußen festgestellt haben, dass sagen wir mal, ein Marktbegleiter aus Deutschland deutlich andere Zugänge zu Executives hat. Das ist durchaus richtig so. Wir sehen auch, dass eine SAP sehr stark steigende Umsätze in Sachen HANA hat. Das ist allerdings eine vertragliche Abbildung, die da ist. Die Umsätze werden reported. Sie erkennt die Wege, die in SAP-eigenen Tools dann auch dazu führen, dass es dann irgendwo steht, wie viel Umsatz damit gemacht wurde. Die Installationsbasis auf der anderen Seite sieht deutlich anders aus. Wer die Flexibilität in SAP-Verträgen sieht oder kennt, weiß auch, dass das nicht unbedingt immer ein Nachteil vom Kunden sein muss. Die Realität ist deutlich anders. Aber ja, wir sehen den großen Druck. Das, was wir machen können und auch machen wollen, ist, dass wir intensiver mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Wir sind dabei und gerade in meinem Bereich habe ich dieses Jahr eine neue Rolle eingeführt, wo wir Solution Architects aufbauen, die wir näher an die Kunden reinbringen wollen, die eben bei den Lead Architects großer Kunden intensiver arbeitet, die intensiver Partner einbinden können, die genau an diesen entscheidenden Schnittstellen Hinweise geben können, welche Mehrwerte unsere Produkte, unsere Architektur, unsere Cloud-First, Mobile-First-Strategie gemeinsam mit unseren On-Premise-Strategien eben für unsere Kunden bringt. Und das hoffen wir, dass das sich dann auszahlt. Die Frage ist natürlich, ob wir damit auch direkt ins Board kommen, ja, wie SAP eben ist. Das werden wir so nicht haben. Sicherstellen müssen wir halt, dass wir unseren Footprint eben auch in oder unsere Relation auf dieser Ebene weiter ausbauen. Das ist richtig.
Das heißt, Microsoft hat nicht nur in den SQL Server zwei Produkte integriert, man hat ja Revolution und DataSend integriert, um den analytischen Bereich stark aufzubauen und auch das ganze Thema Mobile Reporting, Oliver, wie du vorhin erwähnt hattest, läuft auch zusammen mit den Reporting Services. Und wie du sagtest, da hat Microsoft jetzt Mitarbeiter im Prinzip eingestellt für die Datenplattform. Wie kann man sich das vorstellen? Oder wie wird das, oder was bedeutet das für die Kunden, ne? Dass man da jetzt nochmal nicht nur einen Invest in die Produktseite hatte, sondern auch nochmal in die Ressourcen?
Ja, also es gibt viele Ressourcen, die wir letzten Endes momentan aufbauen. Und das ist auf der einen Seite wirklich bei mir in dem Data-Plattform-Bereich, aber auch in den Bereichen, wo wir Azure-only machen, bauen wir noch massiv weiter Kunden auf, Mitarbeiter auf und ja, natürlich auch Kunden. Ja, wir gewinnen täglich dazu. Und über diese Thematik, wo wir dann aber auch eine ganz andere Beziehung zum Kunden haben. Denn wenn man einen Service für einen Kunden zur Verfügung stellt, ist die Beziehung schon etwas anderes. Die ist natürlicherweise zwangsläufig etwas enger, als wenn Sie dem ein Produkt verkaufen. Ja, da sind wir nicht immer dabei. Es gibt ja viele Partner, die sehr aktiv draußen am Markt unsere Technologie bei den Kunden genauso promoten und dann kommen Bestellungen, von denen wir gar nichts wissen. Das ist einfach in einem sehr großen Business, was wir hier auch in Deutschland treiben, die Situation und wir freuen uns auch, dass die Partner damit sehr erfolgreich sind. Aber der breite Aufbau an Ressourcen, auch bei Microsoft, hilft sicherlich allen, dieses Thema zu machen. Denn A, es ist erklärungsbedürftig, B, ist es nach wie vor die Strategie, dass wir insbesondere in Lighthouse-Themen reingehen wollen. Klar wollen wir den Kunden grundsätzlich überzeugen. Wir werden aber nicht in allen Fällen bei dem Kunden die Umsetzung machen können. Ja? Da brauchen wir unsere Partner, aber wir wollen die ersten großen Lighthouse-Projekte, die Leading Edge sind, die neueste Technologie einsetzen, eben dann doch durchaus selber machen, um eben dann auch einen kurzen Draht bis hin zu einer Produktgruppe sicherzustellen, dass die erfolgreich landen und dann eben auch den Effekt haben, dass es dann weitere Installationen im Markt geben kann.
Was mich mal zu dem gerade Thema Cloud bringt, ja auch so ein Thema mit in letzter Zeit in den Unternehmen, Evergreening, also im Prinzip immer grün, es geht immer was, es kommt immer was dazu. Ist natürlich einerseits toll, Innovationen so, auf der anderen Seite führt es halt ein bisschen auch zu organisatorischen Problemen teilweise. Oh, der Button ist jetzt nicht mehr da, wo er gestern war, jetzt ist er irgendwo anders, gibt es drei davon. Und das ist für den Normalo-Anwender in so einem Unternehmen nicht immer so ganz einfach und für die Organisation, das Unternehmen halt, die haben im Moment, habe ich das Gefühl, noch nicht so die Konzepte, um sowas dann auch auszurollen oder zu warten, zu supporten. Hat Microsoft da vor, solche Best Practices mal rauszugeben, zu definieren?
Das ist sicherlich eines der Themen, wo wir auch selber noch mit auf dem steileren Pfad der Lernerfahrungskurve sind. Ja. Wenn wir Änderungen machen, wie binden wir die Community mit ein, wie kommunizieren wir das nach außen? Da werden sicherlich auch zukünftig neue Konzepte kommen, und sodass wir sicherstellen, dass eben gerade die Innovation, die wir treiben, auch sehr effizient von den Kunden und Partnern genutzt werden kann. Ja. Ich glaube aber auch, dass so etwas wie eine PaaS-Community, ja, dort sehr viel Beiträge leisten kann. Also wir freuen uns natürlich, wir sind sehr kommunikativ in dieser Richtung, wir freuen uns sehr über viel Feedback und gerade solche Dinge hoffen wir, dass wir sehr intensiv über eine PaaS-Community, die hoffentlich immer größer und stärker wird, eben uns auch die Möglichkeit gibt, diese Dinge zu berücksichtigen, bidirektional Kommunikation zu haben und dort dann Abhilfe zu schaffen.
Das würde ich auch gerne mal gerade aufgreifen, weil das ist natürlich für uns gerade mal die Vorlage für einen Torschuss, weil wir sind jetzt hier im Prinzip online, wir sind als PaaS mit mehr als 4000 Mitgliedern in Deutschland schon eine relativ starke Community, aber uns würde es natürlich auch in der Zusammenarbeit mit Microsoft, das betreiben wir ja auch, und die Zuschauer, die jetzt gerade hier den Beitrag sehen, wenn man im Prinzip das Thema Microsoft Data Platform als solches für sich entdeckt hat oder wenn man es als beruflich sowieso tut, ja, dann ist es natürlich so, dass die PaaS Deutschland der Anlaufpunkt ist für technische Fragen, die jetzt im Prinzip auch mal dahin gehen, dass man sagt, man will mal untereinander als Anwender wirklich feststellen, wie komme ich denn mit dem Produkt zurecht, was bedeutet denn das Thema Evergreening für uns, was bedeutet denn im Prinzip die gesamte Innovationsmaschinerie, die Microsoft da an den Start gebracht hat, was bedeutet das für uns, wie können wir im Prinzip da durchsetzen, und wir müssen das mal so als Lob auch an die Microsoft selbst. Wir haben ja einen relativ guten Kontakt auch hier zu den technischen Kollegen von Microsoft, die uns auch auf den Konferenzen unterstützen. Deswegen an die Zuschauer, wenn Sie das Thema Microsoft als solches haben und Sie würden sich ganz gerne mit dem Thema noch tiefergehend beschäftigen, steht unsere Community natürlich kostenlos zur Verfügung. Ja, und dementsprechend hat man da auch nochmal eine Basis der Zusammenarbeit.
Es ist ja die dritte SQL Server-Konferenz der PaaS hier.
Vielleicht in Darmstadt,
Genau, in Darmstadt. Vielleicht könntest du da 2-3 Worte über die Entwicklung noch verlieren. Wie ist dieses Jahr die Anmeldung oder die Response?
Ja, man muss dazu sagen, dieses Jahr ist outstanding, weil wir haben ein Launch-Jahr, da ist natürlich auch das Interesse wesentlich höher. Aber wir können einfach schon mal von unserer Seite das vom Markt her, beziehungsweise das, was bei uns im Prinzip in den Konferenzen passiert, ist ansteigend. Ja, das heißt, egal ob das die Zuschauer beziehungsweise die Teilnehmer sind, aber auch die Sponsoren, weil das Ökosystem der Microsoft, das ist ja eigentlich auch so eine schöne Sache, dass man halt auch, dass viele Partner da sind, dass viele Third-Party-Hersteller nah dort sind, große Infrastruktur-nah Unternehmen, Hardware-Unternehmen, die uns im Prinzip dabei supporten. Das bedeutet, wir erkennen als Community für die Data-Plattform in Deutschland, dass dieses Momentum da ist. Ja, und das wollen wir natürlich auch mit euch halt auch weitertragen. Ja, also das ist für uns sind es sehr positive Zeichen, was im Prinzip hier gerade stattfindet.
Ja, das ist doch sehr schön zu hören, oder? Für beide Seiten, ne? Für Microsoft und für die PaaS, ja.
Vielleicht, wenn ich dann nochmal in meiner Funktion als Financial Director da noch ein bisschen eingreifen darf. Schön wäre es natürlich, wenn wir schon über Support der PaaS sprechen, wenn wir da auch sagen wir mal, solche Sachen wie Azure-Ressourcen in solchen Veranstaltungen oder so vielleicht dann auch mal sharen könnten oder so, weil da geht auch ein Teil unserer Community-Gelder rein und insofern vielleicht auch mal der Wunsch an dieser Stelle einfach mal geäußert.
Sehr gerne. Genau. Direkt über Broadcast ist das jetzt ein Spendenaufruf an Microsoft Deutschland, das finden wir immer super gut. Der Klaus, unser Finanzmann, hat das natürlich hervorragend da reingebracht. Genau.
Ich glaube, da gibt es aber trotzdem auch noch eine anschließende Frage tatsächlich dazu, nämlich es wurde ja gerade angesprochen, auch der Aufbau an internen Ressourcen quasi, um diese Themen auch noch zusätzlich zu befördern und befähigen. Ich finde aber auch die Entwicklung ganz interessant und da wäre vielleicht auch nochmal ein Statement ganz spannend zu der Frage insgesamt, also strategische Kollaboration, ja, nicht nur mit Community, sondern auch mit Partnern. Denn ich sehe, dass da entstehen ja auch neue Player irgendwie im Markt und es ist ja doch auch eine andere Art eben der Partnerschaft, als es vielleicht in der Vergangenheit war. Dafür vielleicht auch noch irgendwie 2-3 Sätze dazu?
Ja, das stimmt. Da gibt es jede Menge neue Möglichkeiten, neue Bewegungen. Wenn man allein überlegt, mit Azure gibt es ja sehr, sehr viele Situationen, die ganz neu sind, aber noch nicht so viele Lösungen, die immer gleich da sind, und sehr viel individuelle Innovation, die in unterschiedlichen Firmen gemacht wird. Da es aber eben eine Cloud-Thematik ist, kann man auch eine bisschen disruptive Art der Vermarktung wählen. Wir haben dazu den Azure Marketplace gebaut und das ist eben eine Möglichkeit, wo quasi dann auch, und wir sehen das ja auch schon gerade in Amerika, gibt es viele unterschiedliche Situationen. Da ist eine IT-Abteilung mittlerweile eine eigene Business Unit, weil die Innovation, die machen, die in Cloud-Themen treiben, die wird auch versucht zu vermarkten. Und das besteht eben auch hier die Möglichkeit, dass jeder ein Partner von Microsoft werden kann, im Azure Marketplace Tools einstellen kann, die von anderen genutzt werden, sei es unentgeltlich oder entgeltpflichtig. Ja. und dass man eben hier eine ganz andere Art der Zusammenarbeit bekommt. Das macht die Plattform in Summe reichhaltiger, die Kommunikation ist viel intensiver und der Mehrwert für jeden ist eigentlich da gegeben, weil der eine kriegt einen zusätzlichen Umsatz, hat sich selber aber etwas geschaffen, was ihm schon mal nutzt, kann aber noch zusätzlich einen Deckungsbeitrag irgendwie erwirtschaften und für die restliche Community ist natürlich dann auch die Toolauswahl wesentlich besser.
Eine Frage habe ich an alle, an Microsoft und auch an die PaaS oder beziehungsweise an die Partner. Wir hatten vorhin kurz, ich glaube, Klaus, du hattest erwähnt, Microsoft ist auf der relationalen Ebene im Gartner Quadranten ganz rechts oben angesiedelt, ist an Oracle vorbei. Im Forrester Quadrant, was BI betrifft, ist man ganz rechts oben. Jetzt im ganz aktuellen Gartner Quadranten BI Analytics ist man auch ganz oben im Leader Quadranten. Merkt man das selbst als Microsoft, dass sich da jetzt viel bewegt in den letzten Wochen, Monaten und auch fort bei den Partnern, wird man nachgefragt?
Also wie gesagt, bei uns ist es, erzeugt es eher so ein bisschen Überraschung teilweise. Es wird schon gesehen, gar keine Frage, aber es ist, wie ich vorhin schon mal sagte, eigentlich ja immer noch so das Image, so ein bisschen mehr so techniklastig zu sein und unterwegs zu sein und Technikprovider zu sein und weniger als Lösungsprovider oder Cloud-Provider.
Aber speziell auf diese Quadranten angesprochen, muss ich sagen, dass ich schon feststelle, dass man damit natürlich noch eine weitere neue, gute Argumentationsgrundlage einfach an der Hand hat. Und auch wenn das vielleicht noch nicht immer gelingt, dann auch die entsprechenden Ebenen zu erreichen und dann eine direkte Kommunikation zu starten, glaube ich schon, dass es uns allen auch wieder gemeinsam hilft, und unsere geliebte Data-Plattform weiter voranzubringen und da eben auch neues Geschäft, neue Lösungen, neue Szenarien zu entwickeln und damit auch erfolgreich zu sein.
Ja, es ist auf jeden Fall mal ein richtiges Statement an der Stelle. Also man hat sogar die Chance, gegen sagen wir, andere Firmen zu competen, die auch BI-Tools machen, das ist schon sehr lange und auch sicherlich nicht schlecht, wo man bisher eigentlich gar nicht antreten musste.
Das heißt, man wird da mehr wahrgenommen mit dem ganzen Thema auch? Ja,
also man wird mehr ernst genommen, wenn man auch sowas mit dabei hat, als jetzt vielleicht vorher in manchen Fällen, in manchen Compete-Situationen der Fall war.
Ja, jetzt ist es ganz interessant zu sehen, dass es eben verschiedene Quadranten sind, die man da drin ist. Oftmals ist es aber immer das gleiche Produkt. Ja. Das Interessante dabei ist, dass wir über Jahre im Prinzip eben vorgehalten bekommen haben, wir sind von unserer Strategie her auf Best of Breed ausgelegt, deshalb nehmen wir da. Ja. Jetzt sind wir Best of Breed, wenn man nach Gartner geht. Schwingt das beim Kunden immer gleich rüber, dass man dann auch die Datenbank wechselt, nicht zwingend. Ja. Man hat sich doch jahrelang für eine Plattform entschieden und die auch getrieben und für die gestanden in der Organisation. Das Baby herzugeben ist sicherlich nicht einfach für viele. Das andere ist, dass es eben unterschiedliche Quadranten sind. Ich denke, was wir spielen müssen, ist das Thema der Strategie und der Vision, die wir haben. Das ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Vorne zu sein im Gartner's Quadrant heißt nicht einen Auftrag zu bekommen, sondern ins Gespräch einsteigen zu können. Das ist ein großer Unterschied und noch kein Win, aber schon ein großer Schritt nach vorne. Oftmals sind wir gar nicht bei Ausschreibungen bedacht worden. Mittlerweile ist das deutlich besser. Und was wir aus meiner Sicht ganz besonders intensiv spielen müssen, ist eben die große Integrationstiefe unserer Technologie, die wir haben, die bei Best of Breed Ansätzen nicht immer gegeben ist. Da hat man A, einen Premiumpreis bei Best of Breed, B, hohe Integrationskosten und dann noch das Risiko, dass es nicht ganz so klappen könnte. Diese Mehrwerte werden, glaube ich, auch zunehmend von Kunden gesehen, weil es auch immer schneller gehen muss. Und dann kann man nicht mehr viel zusammenstöpseln, sondern es muss schnell funktionieren. Ich glaube, das ist einer der großen Mehrwerte, die man gerade für ein Agile Business hernehmen kann, was on-prem und in der Cloud zusammengeht, um eben auch moderne Business-Konzepte bei Kunden zu unterstützen.
Ja, ich möchte noch eine Sache aufgreifen, die ich heute Morgen in der Keynote gelernt habe von den Kollegen von NetApp und Cisco, die ein Statement gebracht haben, dass momentan 35% schon aller IT-Spendings aus den Fachabteilungen kommen. Und da muss man sich mal überlegen, was macht denn jetzt eine Fachabteilung, wenn sie IT-Spending hat? Vielleicht gar nicht mal so tief technisch unterwegs ist. Das Erste, was sie tun werden, ist zu gucken, was gibt es denn für Unternehmen auf dem Markt und wie sind die bewertet worden? Und natürlich ist eine Gartner insofern wie so eine Art Stiftung Warentest, die sagt, ja, alles klar, das ist ein Produkt, das kann man vom Invest her auch über die Zukunft heraus sicher einsetzen. Und ich denke mir mal, in diesem Bereich werden wir als Microsoft-Partner, als Community, als Microsoft selbst hoffentlich auch eine ganze Menge weiteren Vortrieb erfahren, ja, auch durch das Produkt Power BI, was natürlich den Bereich etwas näher bringt. Ja. Aber das finde ich eine ganz interessante Situation. Und ich gehe mal sogar davon aus, dass sich das auch über die Zukunft noch weiter verschieben wird in die Richtung Fachabteilung. Und da sind wir, denke ich mal, mit unserem Produktportfolio eigentlich ganz gut aufgestellt. Ja. Natürlich mit dem Support der Community, der nicht zu unterschätzen ist. Weil man muss sich ja mal vorstellen, wenn ich jetzt so ein Best of Breed habe, ja, das vielleicht jetzt ein Startup ist, das relativ geniale Funktionen eingebaut hat. Aber wie groß ist dort die Community, die das supporten kann? Wie groß ist das Partnernetzwerk, was da unten drunter liegt? Und das sind eigentlich Dinge, die ich ja auch in meine Entscheidung halt mit einbinden muss. Und da denke ich mir, sind wir auch im deutschen Markt relativ gut aufgestellt.
Vielleicht noch eine kleine Anmerkung dazu, wie ich mir persönlich eigentlich das vorstelle mit diesen 35%, der stark ansteigend ist. In Amerika ist es schon weiter, als es hier in Deutschland ist. Es ist vor allem so, dass ja eine Business Unit jetzt nicht hingeht und sagt, okay, dann wollen wir mal gucken, was Gartner so empfiehlt. Ja? Die haben ja ganz andere Themen. Die sind ja inhaltlich getrieben von irgendwelchen Problemen, die sie haben. Und man muss sich auch vorstellen, dass viele der Marktbegleiter eine direkte Penetration eben dieser Business Units macht, um eben ihre Mehrwerte dort anzubieten und aufzuzeigen. Und wenn ich eben etwas smart und schlank nebenbei machen kann, ohne dass es die IT mitkriegt und es ist schnell mit Mehrwert versehen, dann gehe ich den Weg, weil ich werde an meinen Zielen gemessen und nicht, wie gut unterstütze ich die IT-Abteilung. Ja? Und deshalb ist es aber super wichtig, wie werden zum Beispiel diese Organisationen geführt? Ja? Erlaubt man auch von einer Planungsseite her, dass ein ausreichendes Budget in den Business Units ist? Ja? Wie werden IT-Abteilungen geführt? Ist es ein Cost-Center oder sollen die Business-Mehrwerte liefern? Also da sind sehr viele Themen, die da mitschwingen. Und natürlich nutzt jeder Business-Entscheider seinen Freiraum möglichst, um seine Ziele zu erreichen. Und da gilt es auch eben nah dran zu sein und zu zeigen, was bedeutet es eben auch mit unserer Plattform dort gemeinsam nach vorne zu gehen. Da kommen übrigens auch aus meiner Sicht sehr viele ISVs rein. Ja, diese Thematik ist, glaube ich, auch eine super interessante Geschichte, weil eben gerade die branchenspezifische Lösungen anbieten, die für viele Anwender klar sind. Und ich glaube, da bedarf es auch gemeinsamer Anstrengungen zu gucken, diesen ISVs auch ebenso klar zu machen, was ist die technologische Plattform, die Microsoft da anbieten kann, wie sieht das Ökosystem aus, bis hin zu einer PaaS-Community, die auch ISVs offen steht, super Unterstützung zu bekommen und ein erfolgreiches Geschäftsmodell auf dieser Plattform aufzubauen.
Im BI-Segment hat man im rechts oben im Leaderquadrant ist Microsoft positioniert mit Tableau und Qlik. Wie ist denn da die aktuelle Wahrnehmung auch von Microsoft, aber auch von den Kunden? Man weiß, auch Microsoft sagt auch, Tableau ist ein gutes Produkt, man honoriert das. Ja. Microsoft sagt aber auch selbst auf der anderen Seite, wir ziehen da sehr schnell nach, dadurch auch den 4-Wochen-Rhythmus, was Aktualisierungen betrifft mit Power BI. Meine Frage wäre hier, wie kommt das beim Markt an, dass man sagt, alle 4 Wochen eine Aktualisierung und im Vergleich zu Tableau und zu Qlik? Hat man da Kundenfeedback schon? Weil bei den meisten Kunden wissen wir ja auch selbst oder weiß Microsoft selbst, dass da Tableau und Qlik im Einsatz ist. Ist da Power BI ein Thema aktuell? Kommt das stärker?
Ja, also kann ich bestätigen. Also ich war gestern wieder bei einem Kunden und da ging es auch um Compete gegen Tableau, was eigentlich schon gesetzt war, als sie Power BI gesehen haben. Und wir haben auch mal so diesen Update-Zyklus gezeigt. Was kommt da alles reingeflogen? War das Thema Tableau dann schon ein bisschen weniger toll. Also Microsoft hat da bestimmt gewonnen an der Stelle. Ich sage mal, es wird einfach auch viel mehr ernst genommen. Und vor allem auch, wenn man sich diesen Gartner-Quadranten nochmal genauer anschaut, da ist ja Microsoft ganz vorne, was die Vision angeht. Ja, was vielleicht halt auch irgendwo ein bisschen Zusammenhang hat mit alles, was drumherum ist. Ja. Also was hat man noch? Azure, X-Dienste und Microsoft SQL Server als Plattform hintendran. Und diese Gesamtvision, da sagen die Kunden halt auch, ja, das ist für mich Investitionssicherheit.
Ja, ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Marktbegleiter, die wir dort haben, sind schon lange da unterwegs, sind sehr erfolgreich. Man sieht das an der Verbreitung, sonst, wenn die Produkte nicht gut wären, hätten sie sicherlich nicht die Akzeptanz im Markt. Das muss man absolut ernst nehmen und auch sicherlich anerkennen, was dort geleistet wurde. Sicherlich ist es auch wichtig, von unserer Seite zu gucken, wie können wir dort aufholen. Ich denke mal, man sieht wieder hier, dass gerade mit einer einem cloud-spezifischen Ansatz, mit einem fertigen Produkt könnte man das nicht machen, aber mit einem cloud-spezifischen Ansatz hier sehr erfolgreich etwas zu machen ist. Interessant fand ich auch die Situation, als der Magic Quadrant dafür veröffentlicht wurde und Microsoft auch im Leaders Quadrant gezeigt wurde. An dem Tag ist dann die Tableau-Aktie um 50% abgestürzt. Das ist sicherlich nicht besonders smart für die Kollegen, aber letzten Endes, glaube ich, ist unsere Vision diejenige, dass wir das Ganze noch intensiv weiter ausbreiten. Und ich bin sicher, dass Power BI in einem Jahr deutlich anders aussehen wird, als es heute ist. Und auch da, um das wieder als Anknüpfungspunkt von vorhin zu verstehen, ja, da müssen wir auch die Community abholen, die das nutzt, um zu gucken, welche Veränderungen kommen wie rein, was bedeutet das für bestehende Reports und wie können wir das erlebbar machen für die Kunden.
Das Thema Cloud ist kurz gefallen. Entschuldigung, Klaus.
Ich wollte nur noch mal nachhaken, also ich sehe auch, dass Power BI immer mehr auf dem Vormarsch ist. Es gibt immer wieder die Fragestellung Security natürlich. Wie kombiniere ich das mit hybriden Szenarien an der Stelle auch? Wie ist es mit der Performance? Das sind immer so die Standardfragen, die man da eigentlich immer klären muss. Ich weiß nicht, ob es da zukünftig noch Verbesserungen geben wird. Das Zweite ist, was ich auch so sehe, ist, wir haben jetzt ein Office 365, wir haben Power BI und wir haben Azure. Wie wächst das weiter zusammen oder wächst das überhaupt weiter zusammen? Das wäre auch nochmal so ein Punkt, der vielleicht ganz interessant wäre.
Ja, wenn man sieht, haben wir eigentlich zwei große Technologie-Stacks momentan. Ja, ein Productivity-Stack mit Office, Office 365, wo eben alle anderen Produkte drin sind, Skype for Business, Exchange, SharePoint, you name it. Und eben unseren, sagen wir mal, Daten-Stack, Data-Stack, der eben von einem Betriebssystem über die Virtualisierung, Authentifizierung, Identifizierung ins Data-Management bis oben hingeht, wo wir BI und die Visualisierung machen können. Und da gibt es immer wieder sehr, sehr viele Verbindungen dazu. Ja. Ich denke mal, wir werden weiterhin intensiv, also das erste ist, die Microsoft Business Units oder die Geschäftsbereiche in der Corp, die Produktgruppen, werden intensiv zusammengeführt, in der Beziehung, dass eine Zusammenarbeit und ein gemeinsamer Mehrwert für den Kunden entstehen muss und nicht unterschiedliche Silos. Das ist schon mal eine sehr, sehr wichtige Nachricht, die auch gerade für zukünftige Produktzyklen und Releases in der Cloud sicherlich eine ganz wichtige Situation darstellt. Das andere ist, dass wir gucken müssen, wie wir auch mit den unterschiedlichen Gesprächspartnern, Ansprechpartnern bei dem Kunden zurechtkommen, ja, weil da sind die Entscheider doch schon sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Auch was Architekturen betrifft, das sind schon sehr unterschiedliche Ansprechpartner. Eine direkte Vereinheitlichung sehe ich kurzfristig, ich persönlich als Heinrich Philipp hier sicherlich nicht, eine intensivere Zusammenarbeit und eine mehrere intensivere Verlinkung von Produkten auf alle Fälle schon. Wenn man auch sieht, was kann ich zum Beispiel mit DocumentDB machen? Ja? Was bedeutet das in der Zusammenarbeit mit einem Office 365 auch in der Zukunft? Dann stellen sich da eine ganze Menge Fragen, wo ich mir gut vorstellen kann, dass der eine oder andere bei uns im Korb schon eine Vision hat. Ich persönlich kenne sie noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, da gibt es schon eine Menge Leute, die Visionen haben, wo wir auch hingehen werden, um eben die Vorteile auch von solchen Zusammenspielen und reichhaltigen Technologieportfolio, das wir unseren Kunden anbieten können, eben auch in die Zukunft zu bewegen.
Das heißt, Microsoft hat jetzt, geht nicht nur die Strategie zu sagen, wir sind sehr stark im hybriden Szenario in der Welt, also in der On-Premise und in der Cloud-Welt, sondern auch die Produktgruppen verschmelzen da eher oder man arbeitet eher zusammen. Zu dem Thema Cloud, die Session können wir nicht beenden ohne das Thema deutsche Cloud von Microsoft. Ja. Satya Nadella war, ich glaube, das war am 11.11. war das sogar, ja. Genau. War er in Berlin und Microsoft hat das Thema deutsche Cloud im Prinzip präsentiert, hat es angekündigt. Kann man da nur schon zwei, drei Worte verlieren? Wo geht dann die Reise hin? Was bedeutet das für den Standort Deutschland und vor allem die Data-Plattform, die deutsche Cloud?
Da sind wir noch ein bisschen früh dran. Wir werden im Laufe dieses Jahres die ersten Services auf der deutschen Cloud freischalten. Ich denke mal, die wesentliche Unterscheidung zu unseren Marktbegleitern ist, dass eben nicht nur das Rechenzentrum in Deutschland sich befindet, sondern die Treuhänderschaft der Daten an einen deutschen Betreiber, in dem Fall der Telekom, übergeben wurde, sodass im Prinzip nicht nur Microsoft keinen Zugriff zu den Daten hat, sondern auch ein amerikanischer Staat, also ausländische Interessen davor ausreichend geschützt sind. Das ist ein großer Unterschied in der Architektur. Dem Betrieb, der sicherlich auch ein kleiner Premium an Preis da notwendig ist, weil ein zusätzlicher Service letzten Endes auch angeboten wird. Es ist aber auch so, dass wir denken, dass Kunden sehr, sehr einfach sich dafür entscheiden können, insbesondere Behörden, die dann auch in Deutschland sind, eben zu sagen, okay, da kann ich dann auch Cloud nutzen, da kann ich dann mit dem BSI und mit anderen auch ganz anders umgehen und Gespräche führen. Vielleicht hilft es auch von vielen Banken so, wobei ich bei Banken sowieso mich wundere, warum sie nicht in eine Cloud gehen, denn letzten Endes gibt es vielleicht die eine oder andere geschäftliche Notwendigkeit oder vielleicht auch Regelung dazu, aber mit einer internationalen Datenhaltung muss eine deutsche Bank und eine Commerzbank schon seit vielen, vielen Jahren umgehen. Das kann nicht an der Cloud alleine liegen, da gibt es sicherlich andere Punkte. Aber grundsätzlich sind wir sehr positiv, wir haben gutes Feedback in unseren ersten Briefings erhalten von den Kunden, die sehr intensiv darauf reflektieren. Und ich bin mal gespannt, wenn die ersten Services da sind, wer ist der Erste, der ins Rechenzentrum einzieht und wie stark wird das Wachstum hier in Deutschland sein?
Von euch irgendwie Wahrnehmung bei den Kunden, was da das Thema Microsoft Cloud allgemein betrifft und vielleicht auch der Weg von Microsoft mit den Rechenzentren in Deutschland?
Gab es ja, da schon irgendwie... Also da sind wir vielleicht tatsächlich noch ein bisschen früh dran, aber eine erste Wahrnehmung ist natürlich, dass das Interesse sehr groß ist und dass insbesondere aber auch der psychologische Aspekt nicht zu unterschätzen ist.
Also bei uns hat es relativ viel Interesse gefunden, aber eigentlich noch keine konkreten Aktionen. Logischerweise sind wir auch früh dran, aber ich denke, da wird man ein Auge drauf haben.
Also es könnte sich auch so auswirken, dass so mancher Kunde sich jetzt mal überlegt, okay, vielleicht mit nicht kritischen Daten schon mal in die internationale Cloud zu gehen, um verschiedene Testszenarien aufzubauen und dann zu sagen, okay, in einer späteren Phase könnte ich es ja im deutschen Rechenzentrum machen mit Daten, die ich nur in Deutschland halten möchte.
Was man vielleicht auch sagen muss, als aus der Partnerperspektive, wir hatten, sagen wir mal, so die letzten, so vor 3 Jahren, 4 Jahren war das natürlich vorbehaltsmäßig das Thema Cloud eigentlich in Deutschland fast ein No-Go. Ja, wir haben Microsoft Advisory Board, wurde damals die Frage gestellt und wir haben gesagt, Leute, das funktioniert so nicht, das können wir in unseren Regionen nicht machen, vielleicht in den USA könnt ihr das machen, aber in Deutschland nicht. Das, finde ich, hat sich so die letzten 2,5 Jahre radikal geändert. Ich denke mal, den Mehrwert, der wurde erkannt und auch der Shift dahin wurde erkannt, dass es natürlich jetzt ein deutsches Rechenzentrum gibt unter Treuhänderschaft, ist noch ein Punkt obendrauf. Aber ich persönlich sehe das eigentlich so, dass das gesamte Momentum in Deutschland für die Cloud, hoffentlich für Azure, aber halt auch für andere Cloud-Anbieter, dass sich das radikal geändert hat und dass man da jetzt viel offener unterwegs ist, als man das noch bisher getan hat. Natürlich halt auch aus Kostenaspekten, aus Flexibilitäts- und Elastizitätsaspekten.
Das stimmt, ja. Also man weiß auch von den Mitbewerbern, auch SAP, Heinrich, wie du angesprochen hast, der Weg geht auch in die Cloud und wie gesagt, langfristig, denke ich, da werden wir alle irgendwann mal in der Cloud sein. Ja.
Cloud kommt mit uns oder ohne uns.
Richtig. Gut. Das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort hier. Und dann bedanke ich mich mal in die Runde bei allen Teilnehmern und wünsche euch noch eine aufregende, spannende, interessante SQL Server 2016-Konferenz.